Grüß Gott und herzlich willkommen, sagt Ihnen Doris Frey. Schön, dass Sie bei uns in der Spiritualitätssendung zu Gast sind und mit dabei sind. Ein Willkommensgruß auch an alle, die uns über die UKW-Frequenz 92,4 im Großraum in München und über Radio Maria hören. Am 27. November 1830 erscheint die Gottesmutter einer einfachen, barmherzigen Schwester in Paris und gibt ihr den Auftrag, eine Medaille prägen zu lassen. Ein eher ungewöhnlicher und sehr konkreter Auftrag, den Maria Schwester Katharina Labouret anvertraut hat. Heute, 184 Jahre danach, tragen bereits viele Millionen von Menschen diese Medaille, vielleicht auch Sie, liebe Hörer. Auf der ganzen Welt wird die Medaille dankbar geschätzt und auch immer wieder an andere weitergegeben. Doch was hat es mit dieser sogenannten wundertätigen Medaille auf sich und was bringt es überhaupt, eine solche zu tragen? Ist das nicht etwas komisch und ein magischer Glaube dahinter? Und was ist in dieser langen Zeit denn alles passiert, wenn sich die Medaille schon wundertätig nennt? Gab es auch Wunder? Diesen und weiteren Fragen möchten wir heute in der Spiritualitätssendung mit Pfarrer Thomas Sauter aus Lustenau auf den Grund gehen. Grüß Gott, Herr Pfarrer Sauter.
Grüß Gott, Frau Frey.
Herr Pfarrer Sauter, wir haben der Sendung den Titel gegeben zum Fest der wundertätigen Medaille. Macht man sich aber in einem Direktorium, also im liturgischen Kalender, auf die Suche nach diesem Fest, da findet man dieses gar nicht. Was hat es denn damit auf sich, dass es ein Fest der wundertätigen Medaille heute doch gibt?
Na gut, man muss natürlich sagen, wie Sie ganz richtig gesagt haben, wundertätige Medaille, das kennt jeder. Das hätte eine wundertätige Medaille hängt an vielen Rosenkränzen dran, tragen viele um den Hals, haben viele vielleicht in ihrer Geldtasche oder haben sie schon einmal irgendwie, irgendwann, irgendwo geschenkt bekommen. Und natürlich wird dieses Fest nicht bei uns gefeiert, aber die barmherzigen Schwestern, die sogenannten Vinzentinerinnen, feiern dieses Fest und auch morgen die dazugehörige Heilige, die heilige Katharina Labouret, sie feiern dieses Fest heute bzw. morgen. Und ich habe mir so gedacht, als frommer Pfarrer, ja, feiern wir doch dieses Fest der wundertätigen Medaille auch. Und wen zieht es nicht schon einmal eben in diese besagte Rue du Bac in Paris, da, wo alles sozusagen im Jahre 1830 seinen Anfang nahm.
Jetzt haben wir gehört, dass es auf eine Erscheinung eben zurückgeht an Schwester Katharina Labouret. Ist diese Erscheinung von der Kirche anerkannt?
Ja, die wurde ziemlich schnell einmal anerkannt und ich muss sie leider korrigieren, auch mit der Anzahl der wundertätigen Medaillen, die verteilt wurden. Bereits beim Tod der heiligen Katharina Labouret 1876 wurde schon 1 Milliarde wundertätige Medaillen gedruckt und 5 Jahre nach der Erscheinung waren es schon Millionen, die verteilt und unter das Volk gebracht wurden. Und ein Wunder war letztendlich auch das, dass der damalige Erzbischof von Paris dann diese wundertätige Medaille und auch diese Erscheinung als echt anerkannt hat. Und auch die Päpste, 1839 hat der Erzbischof von Paris in einem Hirtenschreiben diese Medaille, das Tragen empfohlen und das darauf geschriebene Gebet, O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, dass dieses Gebet, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen, hat er empfohlen, dass man auch dieses Gebet beten. Genau. Und die Kirche hat das anerkannt. Die Kirche hat dann die Erscheinungen in der Rue du Bac, diese insgesamt 3 Erscheinungen in der Rue du Bac anerkannt. Und die Sache, in Anführungszeichen, nahm ihren Lauf.
Also man kann auch annehmen, dass viele eine solche Medaille geschenkt bekommen haben und vielleicht gar nicht wissen, welchen Schatz sie da in ihrer Geldtasche oder wo auch immer mit sich herumtragen. Und da wollen wir in der nächsten Stunde einfach ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und von Ihnen mehr erfahren zur Erscheinung zur Schwester Katharina Labouret und zu dieser wundertätigen Medaille. Ihnen das Wort, Herr Pfarrer Sauter.
Danke, Frau Frey. Natürlich muss ich ganz zu Beginn sagen, diese wundertätige oder man sagt auch wunderbare Medaille, aber ich habe es eigentlich nur und ich kenne es eigentlich nur unter diesem Wort wundertätige Medaille. Diese wundertätige Medaille ist kein Amulett, kein Glücksbringer oder irgendwie so etwas, wo man so sagt, ich trage das jetzt und dann kommt das gewünschte Produkt, die gewünschte Gebetserhörung garantiert heraus. Nein, sondern vielmehr, viel wichtiger ist auch so dieses Tragen dieser wundertätigen Medaille im Blick auf Gott durch Maria. Also von Gott durch Maria zu mir. Deshalb, wer schon einmal in der Rue du Bac war, und das waren sicherlich manche von den Hörern schon, der sieht, die Gottesmutter streckt ihre Hände so aus und das sind so Strahlen. Und das sieht man auch auf der Medaille. Das sind so Strahlen und das sind sozusagen wie die Gnaden, die die Gottesmutter von Gott her den Menschen vermitteln kann. Und Maria sagte auch bei dieser Erscheinung, bei dieser zweiten Erscheinung, wo sie dann den Auftrag gab, diese wundertätige Medaille drucken zu lassen, die lass nach diesem Muster eine Medaille prägen. Die Personen, die sie tragen, werden große Gnaden empfangen. Die Gnaden werden reichlich fließen für jene, die Vertrauen haben. Also lass nach diesem Muster eine Medaille prägen. Diejenigen, die sie tragen, werden große Gnaden empfangen. Und Katharina Labore fragt dann einmal die Gottesmutter in Bezug auf die Ringe. Die Gottesmutter hat, wenn man dieses Bild der Gottesmutter sieht, also der Gottesmutter von der wundertätigen Medaille, der Immaculata, wenn man diese Statue sieht in der Rue du Bac, da sieht man dann, dass nicht alle Ringe strahlen oder glänzen. Und das fragt Katharina Labore Maria und sie sagt ihr, sie fragt sie, warum blinken da, warum strahlen da nicht alle Ringe, warum sind manche Ringe matt? Und dann sagt ihr die Gottesmutter, das sind die Gnaden, die die Menschen, wo Gott, das sind die Gnaden, die Gott geschenkt hätte, gegeben hätte zum Heil von Seele und Leib, aber die Menschen nicht angenommen haben. Und das ist das, das passt halt eben genau wieder da hinein, was Maria dann sagte bei dieser zweiten Erscheinung, die Personen, die sie mit Glauben auch tragen und die sie mit Vertrauen auch tragen, werden große Gnaden bekommen. Aber, liebe Hörerinnen und Hörer, lasst uns einfach zuerst kurz das Leben der heiligen Katharina Labore nur ganz kurz so durchleuchten, die am 2. Mai 1806 in Burgund geboren wurde, als neuntes von 11 Kindern. Ihre Mama stirbt sehr früh und da nimmt Katharina, eigentlich genau gleich wie die heilige Theresia von Lisieux, sie nimmt ihre Zuflucht zur himmlischen Mutter. Und eine Magd sieht, wie Katharina auf einen Sessel steigt, eine Statue der Gottesmutter zärtlich umarmt und sie bittet, ihr nun die Mutter zu ersetzen. Sie verbringt dann einige Jahre nach dem Tod der Mutter, 2 Jahre nämlich, verbringt sie auf einem Bauernhof bei Verwandten. Und ihre ältere Schwester Maria Luisa, Marie-Louise, möchte bei den barmherzigen Schwestern eintreten. Und Katharina fragt auch ihren Vater voller Vertrauen, ob sie nicht auch eintreten dürfe im Kloster der barmherzigen Schwestern. Und die Antwort des Vaters lautet, du gehst nicht fort. Aber um sie zu zerstreuen, schickt er sie zu ihrem Bruder Karl nach Paris, der dort ein Gasthaus führt. Und Katharina gehorcht und arbeitet 1 Jahr lang in einer lärmerfüllten Kneipe, in einer Gaststube. Eine ihrer Schwägerinnen leitet ein Pensionat für junge adelige Mädchen und nimmt Katharina Labore dort aus Mitleid auf. Und obwohl sie aber herzlich aufgenommen wird, fühlt sie sich in diesem Milieu nicht wohl, denn es lässt sich schlecht mit ihrer Einfachheit verbinden. Sie erfährt, dass es in dieser Stadt ein Haus der barmherzigen Schwestern gibt, der Vinzentinerinnen, des heiligen Vinzenz von Paul, und sie geht dorthin, um mit der Oberin über ihren Wunsch, in diesen Orden einzutreten, zu sprechen. Im Sprechzimmer sieht sie das Porträt eines alten Priesters und sie fragt eine andere Schwester, wer ist das, wer das sei? Und diese antwortet, das ist unser Vater, der heilige Vinzenz von Paul. Auch der Pfarrer bestätigt sie in ihrem Wunsch, eine barmherzige Schwester zu werden. Und endlich gibt der Vater mit 23 Jahren, als Katharina 23 war, gibt er seine Zustimmung. Und Anfang des Jahres 1830 kann sie das Postulat beginnen. Und nachher, im Noviziat, geht sie ins Mutterhaus an der Rue du Bac in Paris. 4 Tage nach ihrer Ankunft werden die Reliquien des heiligen Vinzenz von Paul von der Basilika Notre-Dame in die Kapelle der Lazaristen übertragen. Und die junge Novizin darf mit anderen sage und schreibe 800 barmherzigen Schwestern an dieser feierlichen Prozession teilnehmen. Und sie sagt, ich war so glücklich, dass ich meinte, die Erde nicht mehr zu berühren. Und jedes Mal sagt sie, wenn ich von St. Lazarus, Saint-Lazare zurückkam, war eine sonderbare Unruhe in mir. Es schien mir, als müsste ich den heiligen Vinzenz im Mutterhaus wiederfinden, wenigstens sein Herz. Ich hatte den Trost, es über dem kleinen Reliquienschein in der Kapelle der Schwestern zu sehen. Es erschien mir 3-mal verschieden, an 3 aufeinanderfolgenden Tagen. Kurz nach ihrer Einkleidung verlässt Schwester Katharina, die heilige Katharina Labouret, das Mutterhaus und arbeitet in einem Pflegeheim bei Paris. Zuerst war sie in der Küche, dann in der Pflege der Alten und Kranken und schließlich an der Pforte beschäftigt. Am 31. Dezember 1876 stirbt sie. Ihr Leib ist unverwest und ruht in der Kapelle der Rue du Bac. 1933 wurde sie selig und 1947 heilig gesprochen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ein ziemlich unscheinbares Leben, dieses Leben der heiligen Katharina Labouret. Und sie hatte insgesamt 3 Erscheinungen der Gottesmutter. Die erste in der Nacht vom 18. auf den 19. Juli 1830 und die zweite Erscheinung am 27. November 1830. Und deshalb feiert die Kirche oder mal zumindest die barmherzigen Schwestern feiern heute das Fest der wundertätigen Medaille. Und diese Erscheinung fand um 17:30 Uhr abends statt, bei der Abendbetrachtung. Nachdem die Punkte der Betrachtung vorgelesen worden waren, in tiefstem Schweigen. Katharina schaute nur auf die Gottesmutter von ihrem Platz aus und sie sagte, Ich sah die seligste Jungfrau in der Höhe des Bildes des heiligen Josef, stehend, weiß gekleidet, mittelgroß, das Gesicht so schön, dass es mir unmöglich wäre, ihre Schönheit zu beschreiben. Sie war angetan mit einem weißen Seidenkleid, einem silbrig-blauen Mantel und einem Schleier in der Farbe des Morgenrotes. Die Mutter Gottes stand auf einer Erdkugel, ihr Fuß zertritt die höllische Schlange. In den Händen hält sie in Brusthöhe eine kleinere Kugel, die sie Gott in bittender Haltung anzubieten scheint. Im Herzen hört die Schwester Katharina eine Stimme, die sagt, diese Kugel, die du siehst, stellt die ganze Welt dar, insbesondere Frankreich und jede einzelne Person. Plötzlich wurden an den Fingern der Gottesmutter Ringe mit sehr glänzenden Steinen sichtbar. Die Strahlen, die davon ausgingen, ergossen sich nach allen Seiten und hüllten die Erscheinung in solchen Glanz, dass der untere Teil des Kleides nicht mehr zu sehen war. Die Schwester hörte im selben Augenblick eine Stimme, die sagte, Diese Strahlen sind das Symbol der Gnaden, die ich über jene Personen ausgieße, die mich darum bitten. Und Schwester Katharina fügte hinzu, dass einige von den Steinen aber keinen Schein von sich gaben. Als sie sich darüber wunderte, sagte ihr eine innere Stimme, diese Steine, die im Dunkel bleiben, stellen die Gnaden dar, um die mich niemand bittet. Rund um das Bild las sie in Goldbuchstaben die Anrufung. O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen. Einige Augenblicke später drehte sich das Bild. Auf der Rückseite konnte Schwester Katharina den Buchstaben M wahrnehmen, überragt von einem kleinen Kreuz. Darunter zwei Herzen, eines umgeben von einer Dornenkrone, das andere von einem Schwert durchbohrt. Nachdem die Schwester all das aufmerksam angeschaut hatte, sagte ihr eine Stimme, lass nach diesem Muster eine Medaille prägen. Die Personen, die sie tragen, werden große Gnaden empfangen. Die Gnaden werden reichlich fließen für jene, die Vertrauen haben. Schwester Katharina fragte sich einmal bei der Betrachtung, was auf die Rückseite der Medaille geprägt werden sollte. Da hörte sie wieder eine Stimme, die zu ihr sprach. Das M und das Kreuz, das hineingewobene Kreuz und die beiden Herzen sagen genug. Im Kloster der Vinzentinerinnen, der barmherzigen Schwestern, wusste niemand, keiner ahnte, welche besondere Gnaden die heilige Katharina Katharina Labouret, diese so unscheinbare Schwester von Gott erhalten hatte, außer ihrem Seelenführer. Und dann musste Katharina eben auch diesen Wunsch der Gottesmutter eben dem Erzbischof von Paris überbringen, dass eine Medaille geprägt werden soll, die dann ja einen Siegeszug über die ganze Welt antreten sollte. Der Erzbischof von Paris hat 1839, also wenige Jahre später, in einem Hirtenbrief die Medaille empfohlen und ermutigt dieses Gebet, O Maria, ohne Sünde empfangen, bitte für uns, die wir zu dir unsere Zuflucht nehmen, dass man dieses Gebet oft und oft beten möge. Wollen wir jetzt einige Takte Musik hören und dann wollen wir weitermachen. Liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir etwas weitermachen. Im Jahre 1830, wie gesagt, beginnen die Erscheinungen in der Rue du Bac. Und Katharina Labouret, die morgige Heilige, die Heilige des morgigen Tages am 28., sie sagte eben beim Tod oder nach dem Tod ihrer Mutter, nun, liebe heilige Mutter, nun musst du meine Mutter sein. Und als dann 15 Jahre später die Gottesmutter dieser jungen Novizin erschien, durfte diese vor Maria kniend die Hände in deren Schoß legen und mit ihr von Herz zu Herz sprechen, wie ein Kind mit seiner Mutter. Obwohl außer dem Seelenführer niemand wusste, wer im Kloster die Seherin war, das sagte ich ja vorher bereits schon, fiel den Mitschwestern doch ihre innige Liebe zur Gottesmutter auf. Wenn sie zum Beispiel auf dem Weg zum Morgengebet täglich vor einer Marienstatue im Garten betete, da wurde ihr Antlitz so schön, dass sich die Schwestern und die Heimkinder im Gebüsch versteckten, um diesen himmlischen Ausdruck zu beobachten. Diese wundertätige Medaille erlebte einen wahren Siegeszug, das sagte ich auch bereits schon. Bereits 5 Jahre nach der ersten Erscheinung waren 1 Million Medaillen verbreitet und beim Tod von Katharina Labouret 1876 waren es bereits 1 Milliarde. Maria hatte ausdrücklich betont, dass diese Medaille für einen jeden bestimmt ist, denn alle sind ihre Kinder. Und es geschahen sofort so viele Heilungen und Bekehrungswunder, dass man sie bis zum heutigen Tag nur mehr die wundertätige Medaille nennt. Maria wurde durch sie und rasch und weltweit auch unter dem Titel unbefleckte Empfängnis bekannt. Und so wurde das Dogma der Immaculata dadurch beschleunigt, 1854. Und diese wundertätige Medaille ist wie ein Siegel, das die mütterliche Liebe Mariens zu allen Menschen bis zum heutigen Tag sichtbar macht. Und so gibt es auch einige ganz außergewöhnliche Wunder, die auch Bekehrungswunder und Heilungen, die der wundertätigen Medaille zuzuschreiben sind. Aber eben, jetzt denken wir gleich wieder, ja, aber ich bin nicht geheilt worden oder der oder die Person ist nicht geheilt worden. Es ist immer auch so dieses Glauben an den liebenden Plan Gottes. Und ein ganz schönes Zeichen oder eine ganz schöne Bekehrung durch die wundertätige Medaille erlebte Alfons Ratisbon. Das werde ich nachher etwas aus seinem Leben erzählen. Ein jüdischer Konvertit, der dann Jude konvertiert wurde, katholisch und wurde dann sogar Priester. Aber ein sehr, sehr schönes Heilungswunder. Das ist ein Wunder, das vor wenigen Jahren einmal in der Rue du Bac in Paris begonnen hat und in Recife in Brasilien sein Ende genommen hat. Nämlich, da heißt es, die Oberin der barmherzigen Schwester nimmt den Hörer vom Telefon ab. Eine Männerstimme klingt an ihren Ohren. Eine Stimme, die von weit her kommt mit einem starken ausländischen Akzent. Eine dringende Botschaft des Erzbischofs von Recife aus Brasilien. Seit sie Mutter Oberin in der Rue du Bac ist, sollte sie sich eigentlich an solche Anrufe gewöhnt haben, aber wieder einmal mehr klopft ihr Herz und sie muss den Atem anhalten, um dem Erzbischof antworten zu können. Er spricht davon, alle Beweise in den Händen zu haben, alle Dokumente. Er selbst übernehme die Verantwortung für diese Geschichte. Nun, die Geschichte? Es beginnt 3 Wochen vor dem Telefonat. Eine Brasilianerin verreist nach Paris. Sie möchte diese lange Reise machen, weil seit langer Zeit ihr Mutterherz stark leidet. Sie hörte, dass die Mutter Gottes in der Rue du Bac oft große Dinge für jene wirkt, die kommen, um sie zu bitten. Und sie nimmt ihre Tochter mit. Sie wird sie in die Rue du Bac bringen, um ein Wunder zu erflehen. Sie möchte sie auf den Sessel setzen, auf dem die Mutter Gottes selbst gesessen ist, als sie Katharina Labouret erschienen ist. Und dann würde es ganz sicher so geschehen. Sie wird zur Mutter Gottes sprechen, wie eine Mutter mit einer anderen Mutter spricht. Die Kleine ist 5 Jahre alt. Man sagt, sie sei unheilbar krank. Die Mutter Gottes wird die Not sehen und sie wird die Kleine nicht mehr einfach so nach Hause gehen lassen. Die Mutter und ihre Tochter schreiten durch das große Tor des Klosters. Sie gehen bis zum Ende des Ganges, wo die Kapelle der wundertätigen Medaille ist, und treten ein. Viele Menschen beten dort. Und ganz langsam, auf den Knien betend, bewegt sie sich mit ihrer Tochter in der Kapelle nach vorne. So gelangt sie zum Sessel. Schade, dass dort eine Kordel ist und man nicht ganz zu dem kleinen Heiligtum hingelangen kann, da wo eben die Gottesmutter gesessen hat. Aber für die Brasilianerin, sowie auch für die Menschen aus dem Osten, ist das kein Hindernis. Und das Kind ist nicht von so weit hergekommen, um nur mit den Augen den Sessel zu berühren. Was soll man da machen? Schwester, dürfte die Kleine sich nicht auf den Stuhl setzen, bitte? Fragte sie einige Schwestern, die im Altarraum arbeiteten, bei den Blumen. Entschuldigen Sie, das kann ich Ihnen nicht erlauben, denn sonst würde jeder darum bitten und das ist unmöglich. Diese Worte versetzten der Mutter einen Stich im Herzen, denn der Sessel hatte sie ganz in ihren Plan mit einbezogen. Wir müssen nach einer Lösung suchen. Schau, die Schwestern sind weggegangen, stellt die Mutter ein wenig später fest, und eine neue Idee erleuchtet ihr armes Herz und sie flüstert ihrer Tochter zu, horch mal, jetzt gehst du unter der Kordel durch, unter der Absperrung durch, und dann kriechst du auf allen Vieren unter den Sessel. Wenn du dort angelangt bist, wirst du mit der Hand die Stelle berühren, wo die Gottesmutter gesessen ist, und dann kommst du ganz schnell zurück, aber ganz schnell. Die Kleine lässt sich das nicht zweimal sagen. Auf allen Vieren kriecht sie zur besagten Stelle, dann legt sie ihre Wange lange Zeit auf den samtenen Sessel. Die Mutter bleibt wie versteinert. Dann kommt die Kleine ganz langsam zurück. Warum hast du das gemacht? Schimpft die Mutter. Ich habe dir doch gesagt, du sollst nur ganz kurz den Sessel berühren. Aber Mama, antwortet das strahlende Kind, die Frau hat mich dazu aufgefordert, meinen Kopf auf ihr Knie zu legen. Nach Brasilien zurückgekehrt war das Kind völlig geheilt. Die Geschichte erregte so viel Aufsehen, dass der Erzbischof von Recife selbst die barmherzigen Schwestern in der Rue du Bac davon unterrichten wollte. Er hielt alle medizinischen Gutachten und alle notwendigen Beweise in seinen Händen, um diese menschlich gesehen unerklärliche Heilung zu bestätigen. Und diese Geschichte, liebe Freunde am Radio, die ist so irgendwie so berührend, so kindlich, dass diese Mutter immer da ist, dass sie sozusagen immer auf diesem Sessel sitzt, da wo sie bei der ersten Erscheinung bei Katharina Labori gesessen ist. Und sie wartet auf uns, sie möchte uns helfen, sie möchte uns einfach auch eine Mutter sein, sie möchte uns einfach nahe sein. Und so war es auch bei diesem Kind, das nicht unter den Stuhl gekrochen ist, sondern seine Wange auf die Knie der Gottesmutter gelegt hat. Aber eben, wir müssen immer auch so beten dann, Herr, dein Wille geschehe, wie es für mich am besten ist. Und das war ein Heilungswunder aus der Rue du Bac. Aber es gibt auch dieses berühmte Bekehrungswunder des Alfons von Ratisbon, der 1812 geboren wurde und der 1842, er war so wirklich so ein Freigeist. Er war so wirklich so einer, der sich über das Christentum lustig gemacht hat. Der zwar christliche Freunde hatte, aber sie mit einer unerklärlichen Verrücktheit betrachtet hat. Er macht 1842, macht Alfons Ratisbon einen Ausflug von Neapel aus nach Rom. Und ganz zufällig in Anführungszeichen, traf er mitten auf dem Corso in Rom einen alten Schulkameraden und dieser lud ihn in seine Wohnung ein. Und hier kam es zu einem Gespräch, hier kam es zu einer kleinen Diskussion, hier kam es zu einer Unterhaltung, welche der Beginn eines großen Gnadenereignisses werden sollte. Und Alfons berichtet, der Baron Theodor sprach von der Erhabenheit der katholischen Kirche, während ich darauf nur mit ironischen Bemerkungen und Anschuldigungen gegen die Kirche reagierte. Diese Situation nutzte der Baron und bat Ratisbon, sich doch einer Probe unterziehen. Er, der den christlichen Glauben so sehr bekämpfte, scheue sich doch sicher nicht, eine Medaille der seligsten Jungfrau Maria anzunehmen und zu tragen. Und um diese Prüfung vollkommen zu machen, solle er doch auch täglich ein Gebet, nämlich das Memorare des heiligen Bernhard, beten. Gedenke, o gütigste Jungfrau, dass es noch nie gehört wurde. Ratisbon spottete zwar über diese Bitte, nahm aber dann doch an mit den Worten, nun gut, wenn es auch nichts nützt, so wird es wenigstens nichts schaden. Und den letzten Tag seines geplanten Romaufenthaltes verbrachte er noch einmal mit seinem ehemaligen Schulfreund Theodor. Er begleitete den Baron auf einem Besorgungsgang und so kamen sie auch in das Kirchlein San Andrea della Fratte, wo er auf seinen Bekannten warten sollte. Als sein Freund in die Kirche zurückkam, sah er Ratisbon auf den Knien in einer Seitenkapelle, die den heiligen Schutzengeln geweiht war. Nur langsam nahm dieser die Gegenwart seines zurückgekehrten Freundes wahr. Mit Tränen überströmtem Gesicht verließ er dann diesen Ort, unfähig zu berichten, was sich in dieser Stunde zugetragen hatte. Nur eines verlangte er, nämlich die heilige Taufe zu empfangen. Und er sagt, ich habe sie gesehen, ich habe sie gesehen. Ich war einige Augenblicke in der Kirche, als ich mich auf einmal von einer unaussprechlichen Unruhe ergriffen fühlte. Ich erhob die Augen, da war plötzlich das ganze Kirchengebäude vor meinen Blicken verschwunden. Eine einzige Kapelle vereinte gleichsam alles Licht in sich und inmitten dieses Lichtglanzes erschien vor mir auf dem Altar groß und leuchtend die Jungfrau Maria, so wie sie auf der Medaille dargestellt ist. Und eine unwiderstehliche Gewalt trieb mich zu ihr hin. Die Jungfrau machte ein Zeichen mit der Hand, ich solle niederknien, und schien mir dann zu sagen, so ist es gut. Sie hat weiter nichts zu mir gesprochen, aber ich habe alles verstanden. Und ein anderes Mal erklärt er, ich erblickte den Sinn und den Geist der Dogmen. Ratisbon durfte in diesem Licht, das ihm die Immaculata vermittelte, die ganze Wahrheit des katholischen Glaubens in wenigen Augenblicken erkennen, mehr als ihm Jahre intellektuellen Studiums später geben konnten. Und nun ging alles sehr schnell. Am 31. Januar wurde Ratisbon in Rom in der Kirche Il Gesù auf den Namen Maria getauft und bereits im Juni des folgenden Jahres trat er bei den Jesuiten in Toulouse ein. 1848 wurde er zum Priester geweiht. Und seine Liebe zur Gottesmutter war einzigartig und ansteckend. Wenige Stunden vor seinem Heimgang am 6. Mai 1884 vertraute er den Anwesenden an, die heilige Jungfrau ruft mich, für mich ist sie alles, Maria. Und dieses Fest, liebe Hörerinnen und Hörer, dieses Fest der wundertätigen Medaille, das dürfen wir heute feiern. Und eines ist auch ganz klar, wir dürfen diese Mutter Maria heute um viele Gnaden bitten. Und darum will ich dieses Fest so feiern, weil ich selber eine wundertätige Medaille trage und weil ich Maria wirklich heute auch um Gnaden bitten möchte. Danke.
Spiritualitätssendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Mein Name ist Doris Frey. Schön, dass Sie mit dabei sind. Bei uns zu Gast ist heute Pfarrer Thomas Sauter aus Lustenau und er hat zu uns zum Fest der wundertätigen Medaille gesprochen. Ein herzliches Dankeschön Ihnen, Pfarrer Sauter, für diese vielen Hintergrundinformationen auch zum Leben von Katharina Labouré, der die Mutter Gottes erschienen ist im Jahr 1830 und sie aufgefordert hat, diese Medaille zu prägen, die mittlerweile schon milliardenfach verteilt worden ist. Ja, Herr Pfarrer Sauter, wir haben jetzt einige Dinge und Fakten und auch ganz beeindruckende Zeugnisse schon gehört von dieser wundertätigen Medaille. Haben Sie persönlich auch schon eine Erfahrung mit dieser Medaille gemacht?
Ja gut, ich war einmal in der Rüdiback, weil mich hat dieses Zeugnis von diesem Kind und dieser Mama, wo gesagt hat, dann geh unter diesen Stuhl, und dieser Stuhl steht ja immer noch da. Mhm. Ja, mittlerweile werden sie wahrscheinlich schon so noch bessere Absperrungen gemacht haben, dass nicht das ganze Volk in den Altarraum rennt. Mhm. Dieser Stuhl steht immer noch da, und ich bin damals auch vor Jahren mit einer Familie nach, sind wir auch in die Rüdiback gefahren, auch in einem großen Anliegen, und wir haben auch die Gottesmutter, wir haben dort die Messe gefeiert, wir haben gebetet dort, und dann muss man einfach auch so sagen, Herr, dein Wille geschehe. Mhm. Die Erfahrungen mit der wundertätigen Medaille bestehen ja auch darin, dass vieles auch verhindert wird, dass wir gar nicht sehen. Und das ist sicherlich eine Erfahrung, die, glaube ich, zutiefst. Und da muss man einfach auch diesem Wort der Gottesmutter glauben. Alle, die sie tragen, werden große Gnaden bekommen. Es ist einfach auch nicht immer dieses Wundersüchtige sozusagen, sondern auch vor allem dieses Glauben, dass Gott mir hilft. Glauben, dass ich ein Kind Gottes bin und dass er mir diese Mutter gegeben hat als meine ganz persönliche Mama.
Und vielleicht gerade auch diese Einsicht, dass Wunder, auch große Wunder, oft geschehen, ohne dass man sie überhaupt bemerkt. Also dass in der Bewahrung ganz viel Wunder geschieht und nicht nur in diesen großartigen Dingen, die auch sind, aber die jetzt nicht vielleicht zum Alltag gehören. Wir haben bereits Anrufer in der Leitung, Frau Fechler aus Ankum. Sie sind die Erste. Grüß Gott.
Herr Pfarrer Sauter, und Dankeschön für Ihren Vortrag darüber und Ihre Liebe auch zur Mutter Gottes von der wundertätigen Medaille. Es geht ja auf Sie zurück, es bezieht sich ja auf Sie alles dann. Und ich trage sie auch schon seit nächstes Jahr 40 Jahre sind es, und ich habe sie mir in Lourdes gekauft, einmal an einem Stand, der jetzt nicht in einem Geschäft, sondern wirklich auch, da ist so ein Ort, wo wirklich nur wundertätige Medaillen, ist so ein besonderer Ort dafür. Und ich habe dann, sie ist zwar rund, nicht oval, wie sie eigentlich geprägt wird, aber steht eben da auch darauf, O Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Und dann habe ich sie mir umrahmen lassen mal bei den Marienbrüdern von Schönstadt. Die haben das sehr schön gemacht, und ich trage sie immer offen und nicht andere Ketten. Und ich bin überzeugt davon, dass sie mir auch ein Schutz war. Also jetzt nicht magisch gesehen, sondern wirklich diese Beziehung, also die Mutter Gottes freut sich, wenn man sie trägt, das spüre ich, und sie war auch mir ganz oft auch in schwierigen Situationen ein Schutz, ja, schon, muss ich sagen, und ich trage sie mit Liebe, und ich glaube, ich wäre ganz traurig, wenn ich sie verlieren würde. Ich suche dann, wenn ich sie verlegt habe, suche ich wirklich so lange, bis ich sie dann wiederfinde. Und ich glaube, auch vor der Flucht als Kind habe ich da aus dem Nähkörbchen von meiner Mutter, da habe ich eine gefunden, das muss auch so eine gewesen sein, die war dann oval, und da haben wir die mit so einem Stoff, mit so einem Wollfaden um den Hals gehängt, und Vater und Mutter waren dann weg unterwegs auf der Flucht, und ich habe sie mir, ich weiß noch genau, wie ich sie mir einmal so in der Situation, als die Russen kamen, angeschaut habe dann, und irgendwo muss sie mir da auch geholfen haben, die Mutter Gottes. Also schön. Es ist schon eine wunderbare, und ich habe sie auch schon ganz oft verteilt, und jetzt mache ich Rosenkränze, kommt immer eine dran. Genau. Und Mutter Teresa hat sie ja ganz oft verteilt, muss man wirklich sagen, und da gibt es auch merkwürdige Geschichten da mit ihr, was wirkt hat. Ja. Mhm.
Gut, vielen Dank, Frau Fechler, auch für dieses Zeugnis. Ihnen alles gut, ja auch.
Ihnen auch, Frau Frei, und Wiederhören.
Frau Marschall aus Gießen, Sie sind die Nächste. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer Sauter. Ich möchte mich auch erstmal herzlich bedanken für den wunderbaren Vortrag und hätte gleich dann eine sehr praktische Frage. Ich habe auch sehr, sehr, sehr viele Jahre schon die wunderbare Medaille. Mir wurde gesagt, man soll sie um den Hals tragen, um diese Gnaden zu erlangen. Also nicht in die Tasche stecken. Ist da was dran? Ist das besser? Oder ist das egal, ob ich sie in die Tasche stecke oder um den Hals trage? Ja, das ist die eine Frage. Die andere ist, wenn ich eine wunderbare Medaille mir wieder kaufe, nehmen wir an, eine in Gold oder in echt Silber, muss die dann nochmal geweiht werden vom Priester?
Also ganz, ganz praktisch so gesagt, ich bin da, ich kenne mich da jetzt nicht aus, aber für mich ist eine Medaille, dass ich sie um den Hals trage. Ganz einfach. Eine Medaille trage ich um den Hals, eine Perlenkette lege ich ja auch nicht in die Hosentasche oder so, gell? Ich ziehe sie ja auch an und ich finde einfach auch so, gell, wir dürfen schon auch dieses Zeugnis geben, auch dieses Zeugnis, auch für die Mutter Gottes. Und das wundert mich immer, es wundert mich oft, wer alles eine wundertätige Medaille so trägt. Und das ist dann so schön, das ist dann so wie ein, das ist so wie ein Zusammengehörigkeitsgefühl dann. Aha, der trägt auch eine wundertätige Medaille. Oder bei uns eine Ministrantenführerin, die die Ministranten leitet, die hat auf einmal einen Rosenkranz an der Hand dran, auch mit einer großen wundertätigen Medaille. Denke ich, wo hat sie denn die her und so. Also es ist schon schön, wenn man sieht, dass auch dieses Zeugnis. Und das andere, das ist das, wenn Sie eine Medaille kaufen, dann würde ich einmal einen Priester fragen, ob er sie einfach nochmal segnet.
Segnung eines Priesters ist nochmal besser.
Ja, klar.
Ja, klar.
Wenn es ist so, wissen Sie, Geschäfte, diese Sachen in den Geschäften sind ja alle nicht gesegnet.
Ja, eben.
Ja, man kann sie kaufen, ich kaufe sie
klar.
Und ich segne sie mir dann halt auch nochmal.
Gut, mich herzlich bedanken.
Gut, danke, Frau Marschall. Ja, Herr Pfarrer Sauter, wenn jetzt jemand aus welchem Grund auch immer diese Medaille nicht um den Hals tragen kann, wichtig ist doch wahrscheinlich, dass, wie Sie am Anfang auch gesagt haben, dass sie mit Glauben und Vertrauen getragen wird. Und ob das dann am Rosenkranz im Hosensack ist oder eben um den Hals, der Glaube und das Vertrauen wird wohl das Wichtigste sein, oder?
Mei, auf der anderen Seite immer diese Entschuldigung, wenn ich jetzt so sage, diese Spitzfindigkeiten so, da bin ich viel einfacher. Mhm. Ja, da bin ich irgendwo so, da bin ich so ganz einfach gestrickt, da jetzt, ob jetzt auch, da möchte ich, das sage ich jetzt nicht dazu, aber manchmal, da kann man sich in so Spitzfindigkeiten verrennen, das ist direkt schon gar nicht mehr so gesund auch. Und klar, wenn ich sie am Rosenkranz habe, dann ist es ja auch gut.
Ja. Ja, Frau Treusch aus Niefen, Sie sind als nächstes dran, grüß Gott.
Ja, grüß Gott und Dankeschön, dass ich angehört werde, Herr Pfarrer Sauter. Also ich bin auch schon eigentlich immer schon von Kind an große Verehrerin der wunderbaren Medaille, die ich auch immer trage. Und da hat mich mal ein Pilger im Santuario La Verna, wo wir regelmäßig hingehen, in dem franziskanischen Santuarium in der Toskana, hat mich ein Pilger angesprochen. Der hat meine wunderbare Medaille gesehen, die ich um den Hals trage, und sagt, es wäre die falsche Medaille. Und sag ich, bitte, was möchten Sie jetzt von mir eigentlich? Und da sagt er, das M, also für Maria, das gibt es ja so, dass die Schenkel geradlinig runtergehen, und es gibt es auch so, dass die schräg nach unten gehen. Und er meinte, dass wenn die schräg nach unten gehen, auf der Medaille so geprägt, dann sei das, was weiß ich, das will ich gar nicht aussehen, sei das eben vom Bösen. Mhm. Jetzt, ich bin so fest selber davon überzeugt, mir kann da eigentlich überhaupt gar niemand was anhaben. Das ist einfach das Vertrauen, ob jetzt das M so oder so. Aber Sie sehen, ich ergreife jetzt die Gelegenheit doch, um Sie zu fragen, ob das was auf sich hat. Weil also Tatsache ist, dass einmal das M so geprägt ist, gerade runter die beiden Schenkel und einmal leicht ausgestellt.
Mhm. Wissen Sie, das ist genau das, was ich gerade so gesagt habe. Ich kaufe mir eine Medaille und ich hätte gerne eine wundertätige Medaille und ich lasse sie mir segnen und dann trage ich sie ganz ruhig. Also wissen Sie, auf diese Idee bin ich jetzt noch gar nicht gekommen, das zu prüfen, wie viel Zacken die Sterne haben und wie viel. Das ist mir alles viel zu. Das sind so Sachen, da mache ich mir eigentlich gar keine Gedanken drüber. Weil ich weiß, ich bin ihr Kind, Punkt, und ich trage diese Medaille einfach voller Vertrauen, Punkt.
Ja. Da darf man auch gelassen sein.
Ja, klar, logisch.
Genau, die Gelassenheit der Kinder Gottes auch.
Da macht man sich denn wie verrückt und steigert sich da in etwas hinein, und ich spiele diese ganze Thematik nicht irgendwie herunter. Mhm. Aber da wechselt man dann auf einmal so, dann geht es dann bloß noch darum, dass ich kontrolliere, wer hat jetzt die richtige Medaille und wer hat sie nicht.
Ja. Gut, danke auch für diese Frage und dieses Bedenken. Ich meine, es kann ja sein, dass das anderen auch noch so geht und dass man da aber jetzt wirklich gelassen damit umgehen kann. Wir kommen nach Effenhausen zu Frau Bayer. Grüß Gott.
Ja, grüß Gott, Herr Pfarrer Sauter. Wir haben auch eine kleine Erfahrung von der wunderbaren Medaille. Und zwar sind wir, mein Mann und ein Priester, jedes Jahr nach Altötting. privat. Mhm. Und da war die Lichterprozession abends. Und da ist ein Mann zu uns gekommen und der hat schimpft und tobt. Und dann hat der Pfarrer noch ihm gesagt, ah, sind Sie ruhig, Sie kriegen von mir die Kerze. Und dann kommt ein Pfarrer sie mit, ah, das mache ich. Und dann habe ich gesagt, jetzt kriegen Sie von mir eine wunderbare Medaille, nehmen Sie die. Ja, das nehme ich. Und dann gesagt, dann kommen Sie morgen früh, da hat der Pater um 7 in die Heilige Messe in der Kapelle, kommen Sie. Und morgens um 7 war der wirklich da. Also wir waren so erstaunt. Es hat uns so gefreut, dass er gekommen ist.
Schön, ja. Schön, danke.
Ja, und dann waren wir Mittag beim Mittagessen. Und da ist eine Familie bei uns gesessen, eine Frau, die war sehr krank. Und dann haben wir auch von der wunderbaren Medaille gekriegt. Und dann sagt sie, ja, haben Sie noch einen? Sag ich, ja, gern, komm. Ah, sie hat die ihre verloren und sie hat ihre gekriegt. Ihre eine kriegt man von der Mama. Und dann haben wir ihre gegeben und sie hat gesagt,
schön.
Der Arzt hat gesagt, sie wird nicht, sie hat es auf dem Herzen, sie wird nicht mehr lang auf dieser Welt sein. Und dann hat sie so eine Freude gehabt. Und
danke.
Ich verdoll sehr viel. Und am 8. Dezember lasse ich immer Heilige Messe lesen für alle, denen ich Medaille geschenkt habe. Und es sind mindestens 1000 noch mehr, was verdoll haben.
Ja. Dann vielen Dank für dieses Zeugnis auch, für Ihren Mut, es einfach auch weiterzugeben. Manchmal muss man da ja wirklich sozusagen auch ein bisschen den inneren Schweinehund, der sich dann genieren würde, überwinden, um die zu verschenken. Aber es lohnt sich auf jeden Fall.
Also bis jetzt an allen, wo sie auch sind, Nachbarn, wo nichts glauben, anders glauben, die haben es immer genommen. Die haben gesagt, Gertrud, von dir nehmen wir es. Und da freuen wir uns drauf.
Schön. Ja. Vielen Dank, Frau Bayer. Alles bitte. Gute, Gottes Segen Ihnen.
Bin ich auch, okay?
Wiederhören. Frau Wenzel, Sie rufen aus Köln an.
Ja, aus dem heiligen Köln. Ja.
Aus dem heiligen Köln, ja.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Erstmal herzlichen Dank für den wunderschönen Vortrag. Und dann möchte ich sagen, ich habe die von meinem Mann geschenkt bekommen, wie wir uns kennengelernt haben, vor 42 Jahren. Und das ist für uns so ein Schatz, die wundertätige Medaille. Ich kann Ihnen gar nicht sagen. Sie begleiten uns jeden Tag.
Danke.
Ja?
Danke.
Und einmal hatten wir sie verloren, mein Mann. Hatte die ausgezogen beim Rasieren. Und ich dachte ganz ruhig, die finden wir schon wieder, ja? Und dann war er im Garten und dann rief er mich an, sagte, ich muss dir was Schönes sagen. Weißt du, was ich gefunden habe? Meine wundertätige Medaille.
Okay.
Und da lag sie plötzlich vor ihm. Ja, also es sind so wunderbar. Und ich habe so ein Falzglas von Mutter Teresa, wie die wundertätige Medaille überhaupt entstanden ist. Und da habe ich die draufgeklebt mit meinem Mann. Und das habe ich in der Tasche. Und wenn ich mit Menschen zusammenkomme, dann gebe ich sie ihnen und die freuen sich. Sie freuen sich so und sagen, ach, ist das was Schönes, ja? Also ich sage immer, die wundertätige Medaille ist schöner wie der beste Schmuck, wie die Brillanten. Ja, es ist also wirklich.
Danke.
Wunderbar. Vielen Dank, dann schöne Grüße ins heilige Köln.
Ja, und ich wünsche eine gesegnete Weihnachtszeit.
Danke
Ihnen auch, gesegnete Advents. Wiederhören. Von Köln kommen wir nach Radolfzell zu Herrn Altenburger. Grüß Gott. Hallo? Herr Altenburger? Scheint nicht mehr in der Leitung zu sein.
Gut.
Hallo?
Dann.
Ah, jetzt. Grüß Gott, Herr Pfarrer, Herr Altenburger, grüß Gott.
Ja, hören Sie mich jetzt?
Jetzt hören wir Sie, genau.
Ja, danke schön.
Wunderbar,
ja, grüß Gott.
Noch.
Und grüß Gott, Herr Pfarrer Sauter. Ja, ich bin auch jetzt ganz berührt durch die Sendung und das, was Sie uns jetzt hier nahegebracht haben. Es ist wirklich ein Geschenk der göttlichen Vorsehung und ein Geschenk der Universität des liebenden Glaubens von Radio Horeb. Es ist wirklich ganz berührend für mich. Ich trage die wundertätige Medaille auch schon sehr lange. Wie lange weiß ich gar nicht. Ich trage es aber allerdings mit dem Kreuz zusammen, mit dem Brustkreuz zusammen, weil ich ja in meiner Gemeinschaft Lebensbaum, franziskanisch, natürlich sehr christozentrisch auch selber orientiert bin. Aber ich habe, wenn ich zurückschaue in meinem Leben, so viel Gnaden von Bewahrung erfahren, aber nicht nur für mich, sondern auch für die lieben Menschen um mich herum, die ich einfach jetzt gerade wieder ins Bewusstsein gerückt bekomme durch Ihren Vortrag. Und ich bin jetzt nicht 24 Stunden nur im Besinnen auf die Medaille, sondern wie ich von der Ursprungsfamilie her sind wir marianisch geprägt auch, durch den Wallfahrtsort Maria Einsiedeln. Und das Ganze ist ja nun auch ein Thema der Marienverehrung, nicht nur der wunderbaren Medaille.
Mhm.
Und da kann ich nur sagen, es ist wunderbar, dass wir durch die Gottesmutter so eine Fürsprecherin haben, aber auch eine liebende Mutter.
Genau.
Ich bin ja durch mein Alter mittlerweile auch weise, weil meine Eltern gestorben sind.
Mhm.
Und ich habe auch sehr viele Zeiten gehabt, wo ich mich meditativ an das Herz der Gottesmutter gelegt habe.
Mhm.
Weil mir das einfach Halt gegeben hat in Ermangelung der nicht mehr lebenden leiblichen Mutter. Und ich habe so viel Gebetserhörungen erfahren, wie gesagt, auch für meine Kinder. Wirklich Bewahrung vor Schlimmstem. Und ich möchte es einfach auch als Zeugnis geben, dass die Menschen wirklich da rein vertrauen dürfen.
Mhm. Vielen Dank.
Natürlich macht mir jetzt dieser Vortrag noch ganz kurz, macht mich auch betroffen, weil ich eigentlich viel mehr und inniger eigentlich leben möchte. Ich bin jetzt nicht im Kloster und so weiter, aber ja, ich möchte eigentlich auch viel inniger leben und merke dann, wie klein ich eigentlich bin, was ich eigentlich möchte und noch nicht erreicht habe.
Mhm.
Und da vertraue ich aber ganz, dass Gott trotzdem den Weg begleitet mit dem, was halt geht, was möglich ist. Und ich bin auch ganz froh darüber, dass Maria in meiner ganzen weiteren Familie so verhaftet wurde, denn meine Mutter war eine Martha Maria, meine ältere Schwester ist eine Rita Maria und meine Tochter, die hat zwei Kinder mittlerweile, ohne dass ich da auch nur einmal mit einem Hauch berührt hätte. Beide Töchter heißen mit Zweitnamen Maria.
Schön.
Ja, schön.
Und ich bin da sehr erfreut darüber.
Ja, schön. Danke, Herr Altenburger, auch für dieses Zeugnis. Und da dürfen wir auch gewiss sein, dass wir an der Hand der Gottesmutter das Ziel erreichen werden, nämlich bei ihrem Sohn zu sein, zu dem sie uns führen wird. Ja, Herr Pfarrer Sauter, vielen Dank für die Stunde, in der Sie uns jetzt auch diese wunderbare Medaille noch näher gebracht haben. Und man kann sicher auch sagen, dass das Tragen dieser Medaille ja nichts dem Glauben an Jesus wegnimmt oder was auch immer. Im Gegenteil, es sind ja beide Herzen auch darauf geprägt, das Herz Marie und das Herz Jesu, also die Mutter, die uns immer wieder zu ihrem Sohn führt.
Genau.
Vielen Dank, Herr Pfarrer Sauter. Am Ende der Sendung dürfen wir Sie dann noch um Ihren Segen bitten. Mhm. Jetzt noch der Hinweis, dass Sie, liebe Zuhörer, auch eine CD bestellen können bei unserem CD-Dienst unter der 08328 921 110, oder Sie holen sich die Sendung dann in unserem Podcast-Angebot auf der Homepage www.horeb.org. Vielleicht können Sie diese Sendung, wenn Sie die nächste Medaille verschenken, auch gleich dazu schenken, dann haben die Menschen schon eine Erklärung dazu.
Genau.
Statt dem Fallblatt ein Hörbuch dazu sozusagen. Gut, Herr Pfarrer Sauter, vielen Dank.
Gebe ich euch den Segen doch.
Gerne.
Genau, der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Und so segne, beschütze euch und alle eure Familien, alle, die jetzt zuhören, alle Kranken und Sterbenden, alle Leidenden, segne und stärke und beschütze auf die Fürsprache der Gottesmutter, der Immaculata, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Alles Gute und Gottes Segen auch Ihnen, liebe Zuhörer, das wünscht Ihre Doris Frey.